Hannah befürchtet bei einem Teil der Bevölkerung eine erschreckende kulturelle Bildungslücke.
Spannend zu wissen, wie viele der heutigen jüngeren Generationen noch Jack Black aus der School of Rock kennen.
Und Markus entschuldigt sich für das Vorhandensein einer unstrukturierten Menge Geflügels.
Sorry, da hast du auch einen Hühnerhaufen vor dir.
Thorsten hingegen offenbart seine Führungsqualitäten, indem er lobt und belohnt.
Ich würde sagen, haben wir gut diskutiert. Also gehen wir jetzt ein bisschen Minecraft spielen.
Ich würde gerne mit euch über eine Social-Media-Plattform sprechen, die, man könnte sagen, ihr Comeback feiert. Und sie gibt es schon länger. Sie hat mich selber durchs Studium begleitet. Dann habe ich längere Zeit wenig von dieser Plattform wahrgenommen. Es geht ganz konkret um Snapchat. Snapchat startete bereits 2012, also ein Jahr nach Lancierung, wurden bereits 25 Bilder pro Sekunde weltweit versendet. 2013 gab es ein Übernahmeangebot von Mark Zuckerberg, 2017 ein IPO, auch mit einer recht beachtlichen Marktkapitalisierung von 33 Milliarden US-Dollar am ersten Handelstag und dann aber Folgejahren, die relativ durchwachsen waren. In diesem Jahr feierte jetzt Snapchat ein gewisses Comeback. Es gibt wieder positivere News. Wir haben rund 400 Millionen tägliche aktive User auf der Plattform und damit zählt Snapchat, man kann schon sagen, zu den führenden Social-Media-Plattformen. Kurz zu den Funktionalitäten von Snapchat. Es gibt einmal die Kernfunktion, das sind Snaps. Die schickt man sich untereinander an Freunde, Bekannte und die verschwinden nach dem Ansehen direkt wieder. Und das ist quasi der Ursprung der App und spiegelt auch den Claim wieder. Also less Social Media, more Snapchat ist der Claim des Unternehmens. Dann gibt es Stories, die 24 Stunden lang sichtbar sind für die Personen, die einem folgen. Und es kam dann hinzu, den Kurzvideo-Feed namens Spotlight und den Discover-Feed, wo Inhalte dann von Marken, Medien, Influencern zu sehen sind, die man eben nicht direkt kennt, was ja sehr stark an TikTok und Instagram erinnert. Daneben gibt es dann noch weitere zentrale Features der App, beispielsweise die Lokalisierungsfunktion Snap-App, wo man sieht, wo sich die Freunde aufhalten, Geofilter und dann auch ganz zentral die AR-Lenses, also dass man eben mit verschiedenen Lenses und Filtern arbeiten kann und Avatare, die man erstellen kann. Neben den Usern, die ja eigentlich den Kern von Snapchat lange ausgemacht haben, finden sich auch immer mehr Creator auf der Plattform. Snapchat hat kürzlich ein neues Monetarisierungsprogramm eingeführt und das könnte sicherlich auch einer der Gründe sein, warum eben die Plattform jetzt so ein Comeback feiert. Aber mal losgelöst davon meine Frage an euch, was glaubt ihr, was hat zum Comeback der Plattform geführt und ist diese positive Entwicklung langfristig zu erwarten?
Comeback ist ja ein breites Feld. Das eine, das treibt natürlich die Entwicklung einer solchen Plattform, ist die wachsende Anzahl der User. Hier muss man festhalten, dass die Useranzahl in den USA über Jahre konstant bleibt, bei hohen 100 Millionen. Ansonsten wächst Snapchat von den Userzahlen her, wie man so schön sagt, im Rest der Welt, namentlich in Indien, in Pakistan und Saudi-Arabien. Warum erwähne ich das so? Weil das sind in erster Linie ja nicht die Länder, wo die großen Revenues im Advertising generiert werden, sondern das passiert typischerweise ja doch vor allem in den USA. Und das ist ja eigentlich hier die interessante Entwicklung, dass Snapchat, was Advertising-Einnahmen angeht, in den USA wächst, obwohl die Userzahlen ja nicht hochgehen. Von daher haben sie offensichtlich inzwischen ein Angebot entwickelt, was im Social-Media-Plattformen-Wettbewerb offensichtlich für viele Werbetreibende in den USA interessant ist. Hier sehe ich vor allem den Punkt, dass ja immer noch nicht ganz genau geklärt ist, was mit TikTok passiert und ist sicherlich ein Hauptwettbewerber und dass viele sagen, ja, vielleicht setzen wir doch etwas mehr jetzt auf das sicherere Pferd. Snapchat ist der eine Grund. Der andere Grund ist sicherlich der, dass Snapchat die Angebote für die werbetreibende Wirtschaft professionalisiert und verbessert hat. Dass man also auch Einstiegsmöglichkeiten jetzt geschaffen hat, nicht nur für die ganz Großen, sondern auch für kleine und mittlere Unternehmen. Und dass es schlichtweg andere Optionen gibt, die sicher auch an TikTok angelehnt sind, dass man mit Direct Response arbeiten kann. Was ich auch glaube, und das ist mein dritter Punkt, ist das Wesen letztendlich von Snapchat, was vielleicht dem Zeitgeist mehr entspricht. Dass man insbesondere bei einer sehr jungen Zielgruppe präsent ist, der klassischen Gen Z, und dass Snapchat vom Ursprung her, ich würde es so formulieren, vielfach näher dem Leben dieser Menschen ist. Snapchat im Wettbewerb mit den anderen Social-Media-Plattformen hat ein persönlicheres Element und das führt dann zu mehr Engagement, was für die werbetreibende Industrie sehr interessant ist.
Ich weiß gar nicht, ob das ein Comeback ist oder nicht ein echter Pivot, weil ich glaube, da haben sie schon an mehr gedreht, als nur versucht, irgendwie sich anzupassen. Ich glaube, und das habt ihr jetzt beide schon gesagt, da muss ich mich anschließen, diese Bindung bei der jungen Generation ist natürlich was, was gerade für die Zukunft auch noch spannend ist, dass man eben hingehen kann und sagen kann, wir steigen jung ein. Und ich meine, wir alle wissen, wie alt Facebook-User inzwischen sind, seitdem es dieses Ding gibt. Man ist schon an eine Plattform irgendwie gebunden. Das ist eine. Das andere, es gibt jetzt ja noch diesen Abo-Dienst Snapchat Plus. Da haben sie ja gar nicht so eine schlechte Userzahl drin. Also die gehen quasi in Bezahlangebot rein. Und das sind bereits über 7 Millionen zahlende Nutzerinnen. Das ist jetzt vielleicht nicht gegenüber den Nutzern selber so exorbitant, aber für ein Social-Media-Abo schon mal gar nicht schlecht. Und das Zweite, was ich nicht vergessen würde, das ist diese ganze Augmented-Reality-Geschichte, die bei Snapchat auch noch eine große Rolle spielt, wo die gegenüber anderen, glaube ich, den Vorteil haben, dass die Nutzer daran gewöhnt sind, da solche Sachen auch zu machen und nicht da irgendwie hingeführt werden müssen. Also ich glaube, dass, Hanna, du hast das sofort beim Einstieg gesagt, dass die technologisch unheimlich viel gemacht haben, aber auch, glaube ich, auch einen guten Added Value draus definiert haben, der bei den jüngeren Zielgruppen extrem gut ankommt und denen massig Optionen bietet, privater zu kommunizieren, als jetzt andauernd in irgendeiner Welle mitzuschwimmen oder in irgendeinem Like-Wust da durch die Gegend zu ziehen. Und Thorsten, das, was du gesagt hast, diese Engagement-Raten sprechen natürlich dafür. Wenn du höheres Engagement hast, dann musst du dich nicht drum kümmern, immer alle in der Breite anzusprechen, sondern kannst mit den Einzelnen auch viel stärker interagieren.
Ja, ich würde die Entwicklung aus zweierlei Perspektiven betrachten. Ich denke schon, dass die Rahmenfaktoren damit reinspielen. Eine gewisse Unsicherheit, eben Thorsten, du hast es gesagt, mit TikTok, aber auch mit Meta, also der Anteil jetzt an Fake News, polarisierenden Inhalten, da ist sicherlich schon nochmal eine Frage dann dahinter, inwieweit wollen Marken dort vertreten sein, inwieweit ist das lukrativ, und da ist vielleicht Snapchat schon ein gutes alternatives Angebot hinsichtlich Brand Safety und Community Guidelines. Das ist so das eine, dass man schon drauf schauen muss, wie läuft es bei den anderen momentan und was sind so die Rahmenbedingungen, und dann sind es natürlich die Funktionalitäten, und da sehe ich auch wahnsinnig stark diesen Vorteil eben, dass man direkte, authentische Kommunikation hat zwischen Usern, dass auch wieder der Anteil der wirklich aktiven User steigt. Das, was ja eigentlich Social Media ausgemacht hat, eben, dass jeder dazu beiträgt. Und natürlich eine wahnsinnig schöne Anknüpfung für Marken, dass man nicht einfach nur vorkommt in dem Sinne, dass man eine Ad ausspielt, sondern dass man dieses Sponsored AR-Filter eben einsetzen kann, Userinnen und User dann damit arbeiten. Und da wirklich eine schöne Integration stattfindet, die eben sich loslöst von den klassischen, ja, sonstigen Social-Media-Ads. Gleichermaßen ist natürlich die Frage, wo geht es langfristig hin? Und wenn jetzt viele Creators auf die Plattform kommen, wenn das die Bewegung ist, wenn man wieder mehr in Richtung dieses Discover-Feed setzt, dann gleicht sich das ja schon langfristig eigentlich alles relativ stark an. Und das bleibt zu beobachten, wo geht es in Summe hin und kann sich Snapchat das aufrechterhalten? Und das sehe ich einfach als wahnsinnig starkes Differenzierungsmerkmal, eben diese 1-zu-1-Kommunikation und wieder mehr dieser persönliche, direkte Austausch und dass man auch mal was hochlädt und es dann eben direkt wieder verschwindet.
Also nur noch mal nachgefragt, Hanna. Du meinst, Snapchat ist ja durchaus ein Messenger-Service wie WhatsApp auf der einen Seite, aber hat auch Instagram bis hin zu TikTok-Elementen. Dass man also tatsächlich so, wenn man so will, das Social-Media-Schweizer Taschenmesser hier am Start hat und dass das die Zukunft ist. Insbesondere, wenn man sagt, der Hauptgegner ist Meta, die in den Top 5 3 Social-Media-Angebote haben mit Facebook, Instagram und WhatsApp.
Absolut.
Ja, und ich würde diese internationale Komponente nicht vergessen. Also, weil die Wachstumsmärkte Indien, Südostasien, Afrika und Nahe Osten, sich dort besser aufzustellen und dort stärker lokalisieren zu können, ist wahrscheinlich noch ein Vorteil, der nicht unbedingt einen auf den amerikanischen Markt so fokussieren lässt, sondern einfach nochmal ein anderes Wachstumspotenzial. Da müssen wir nicht über die Größe von Indien reden, ja, oder Südostasien.
Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, es sind nicht nur diese Länder, sondern auch in Deutschland ist es brutal gestiegen, die Nutzerzahlen. Also wir sind von 15 auf 18 Millionen in den letzten Jahren. Das ist ja schon ein beachtlicher Anteil an Usern in Deutschland. Also auch wenn man es jetzt mit TikTok vergleicht, macht das ja schon einen großen Anteil aus. Trotzdem bleibt auch das Fragezeichen im Hinblick, es sind ja auch massive Investitionen, die sie eben, du hast es kurz gesagt, Markus, in das Feld von AR rein investieren. Dann haben sie ja noch die eigene Brille und da ist dann natürlich schon nochmal die Frage, wie ist da die Monetarisierung langfristig und momentan macht ja einfach die Plattform noch massive Verluste.
Das ist das Damoklesschwert. Wie geht's mit der Monetarisierung weiter? Wie kannst du da wirklich deine Burnrate runterfahren und wirklich nachweisen, dass du irgendwann in ökonomisch sinnvolle Größen kommst? Das halte ich für den ganz zentralen Faktor bei dem Spiel. Aber dadurch, dass die sich eben auf verschiedenen ebenso gut aufgestellt haben, sind sie halt schon ein bisschen der Hybrid unter denen, die die Jungen da ansprechen und nicht nur einen Service für eine Funktionalität haben, was ich für einen Riesenvorteil halte.
Ich denke auch, Hanna hat es gesagt, Markus, du jetzt auch nochmal, dass sie halt eine Alternative sind. Eben nicht Meta in irgendeiner Form, nicht TikTok.
Und dann hat es ja auch immer noch was mit dem Image zu tun. Ich habe neulich ein Interview gelesen, wo eine Schülerin eben argumentiert hat, warum sie, welche App sie nutzen will. Da war TikTok raus. Die hat gesagt, das nutzen nur die Weirdos. Also Einzelmeinung natürlich, aber ich glaube, umso mehr Erwachsene oder jetzt auch die Eltern auf TikTok unterwegs sind, und da gibt es ja wahnsinnig viel wirklich Erwachsenen-Content, also in dem Sinne ganzen Momfluencer etc., wird es vielleicht auch uncooler, ne?
Ohne Frage, wird auch immer politischer, macht es auch nicht besser.
Immer weirder.
Genau. Kann ja vielleicht die steile These wagen, dass Winner Takes All vorbei ist, sondern dass es inzwischen sich ausdifferenziert, dass die Technologien oder die Netzeffekte anders spielen, als dass es nur darum geht, der Größte zu werden und nicht mehr nur Skalenerträge, sondern auch Scope-Erträge wichtig werden. Also, dass du mehr an Kunden durchdringst mit verschiedenen Technologien und das würde Snapchat richtig in die Hände spielen.
Ja, auch wenn man Teil der werbetreibenden Industrie ist, ist doch mal nett, wenn man sein Geld nicht bei Alpha oder Meta abgeben muss.
Mit dem zweiten Thema würde ich gerne überleiten, eine vertiefte Betrachtung der Creator Economy, und zwar vor dem Hintergrund von dem, was bei L'Oréal gerade angekündigt wurde, beziehungsweise im Rollout ist. L'Oréal hat ein Loyalty-Programm für Influencer eingeführt, das nennt sich die L'Oreality Stars. Es geht um ein Nutzungs- bzw. Teilnahmeprogramm, bei dem Mikro-Nano-Influencer vor allen Dingen angesprochen werden. Es geht um die kleineren Influencer und nicht die Mega-Influencer und die Celebrities, sondern es geht um in Kleinstrukturen agierende Netzwerke, die L'Oréal stärker für sich nutzen will. Diese Idee dabei ist, dass das Programm regelmäßig aktiven Influencerinnen sogenannte Stars gibt, mit die sie dann wieder eintauschen können gegen Produkte, exklusive Events oder Coachings und dergleichen und versuchen damit, die Influencer in die Markenwelten von L'Oréal einzubinden und sie nicht nur als reine Werbe- und Kommunikationsträger zu verstehen, die man quasi on the spot motiviert, sondern versucht, die über einen systematischen Zugang zum Engagement zu bekommen und damit näher an die Zielgruppen und näher an die Glaubwürdigkeit der Mikro- und der Nano-Influencer ranzukommen. Die Idee, wie gesagt, ist vor allen Dingen darin behaftet, dass man versucht, das zu standardisieren, beziehungsweise, dass man diesen Mikro- und Nano-Influencern quasi eine Plattform gibt, an dem sie sich beteiligen können und damit auch systematischer unterstützt werden können, beziehungsweise auch systematischer gesteuert werden können mit diesen Stars und damit eigentlich eine Bewegung auslösen, die ich sehr spannend finde, weil es geht jetzt hier nicht mehr nur darum, jedes Mal den fetten Post zu machen, sondern systematisch zu entwickeln und auch vor allen Dingen auf eine Effizienz dabei zu achten. Mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet.
Da gibt es unterschiedliche Zugänge zu dem Thema. Ich glaube, ganz grundsätzlich muss man schon sagen, dass es ein guter Weg ist, eben sich auf die Influencer zu konzentrieren und das auch in breiter Schlagzahl quasi, weil ich der festen Überzeugung bin, dass eben Unternehmensinhalte zukünftig noch viel mehr und organische Unternehmensinhalte in Zukunft noch viel mehr eben depriorisiert werden und die Inhalte von Influencern oder anderen Usern eben und Einzelpersonen eben deutlich stärker hervorgehoben werden von den Plattformen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es sicherlich ein wohlüberlegtes Programm ist. Also L'Oréal arbeitet ja schon lange mit einer hohen Anzahl an Influencern zusammen und ist ja eigentlich im digitalen Umgang schon versiert. Ich habe mehr meine Probleme mit dem Ansatz zu sagen, das ist jetzt die Zukunft für das Influencer-Marketing. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr spezifisches Programm, was zu L'Oréal passt. Es ist ja auch nur für die Sparte der Konsumgüter bei L'Oréal, also nur für Mass-Market. Die haben ja noch insgesamt 4 Divisionen und dann eben 3 andere, Luxus, Professional und dann die Apothekenprodukte. Und im Hinblick auf diese Massenprodukte macht es meiner Meinung nach schon Sinn. Und dann hat man natürlich viel Content auf den Social-Media-Plattformen wie Try-Ons, Product-Reviews. Also das sind ja sehr, sehr klassische klassische Inhalte, wo ein starker Fit eben zu den L'Oreal-Produkten ist aus dieser Konsumgüterdivision. In dem Hinblick finde ich es sinnvoll. Trotzdem würde ich eben nicht sagen, das ist jetzt die Blaupause für jedes andere Unternehmen, einfach im Hinblick darauf, dass die Inhalte jetzt nicht sonst wie kreativ vermutlich sind. Das wird wahrscheinlich viel sein. Ich halte das Produkt XY in die Kamera, also das, was ja sehr, sehr klassisch Influencer-Marketing in der Vergangenheit war. Und es grenzt für mich schon fast eher in Richtung von so einem Kundenbindungsprogramm, also auch von den Vorteilen, die dort beschrieben werden. Das gab es ja schon mal in anderer Art und Weise eben auch auf Kundenbasis, wo man gesagt hat, ja, man kann Produkte testen, zu Events eingeladen werden und jetzt schaut man eben noch, dass die eine gewisse Reichweite haben. Smart gemacht für das Ziel, was es erfüllen soll, in der Breite wachsen, viel Content auf den Plattformen verteilen. Ich würde es aber eben nicht als Blaupause für jedes Unternehmen sehen. Und ich glaube, es ist ein Baustein im sehr, sehr großen Baukasten des Influencer-Marketings.
Im Kern funktioniert ja sowas schlichtweg. Punkte sammeln, Rabattmarken sammeln. Deswegen denke ich auch, wie du die Brücke geschlagen hast, im Kern ist es eine Art Kundenbindungsprogramm mit einer anderen Absicht. Und das ist ja eigentlich schon das Spannende. Ist ja doch was anderes, Menschen an Produkte, Leistungen etc. zu binden, als die jetzt zu gewissen Aktionen zu verleiten. Was hier ja schon noch eine Rolle spielt, und das ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert, ist nicht die Quantität. Also wen kriege ich da alles motiviert, wie du knallhart gesagt hast, das Produkt wieder in die Kamera zu halten, sondern ist die Frage, ist man mit so einem Programm in der Lage, Nano-Influencer und Mikro-Influencer zu qualitativ hochwertigen Content zu motivieren? Klappt das? Und das finde ich eigentlich das Spannende. Ich denke, L'Oreal hat die besten Voraussetzungen, weil es halt eine Marke, welche die Menschen, die in diesen Feldern als Influencer und Kreatoren arbeiten, im Regelfall doch sehr interessiert. Also könnte ich mir da schon intrinsische Motivation vorstellen, sich da hochzuarbeiten in der Hierarchie der Belohnungen. Spannend zu sehen, wirklich spannend zu sehen, wie sowas funktioniert. Und ich denke, die bei L'Oreal sind auch absolut in der Lage, genug Feintuning zu betreiben, dass das hinten raus vielleicht tatsächlich ein Ansatz ist, der von vielen vielleicht auch nachgeahmt werden muss, weil er halt verdammt gut funktioniert.
Ich würde den Blick gerne noch in eine andere Richtung lenken und ein paar andere Analogien zur Hilfe ziehen und nicht nur über Loyalitätsprogramme reden, sondern vor allen Dingen über Partnerprogramme. Also das, was wir kennen mit Hersteller und Handel, wo wir versuchen, Handel einzubinden, der Dinge tut, die wir gerne von ihnen haben wollen. Oder einfach auch Zertifikationsprogramme im Softwarebereich, wie bei Salesforce, wo der Trailblazer auf bestimmte Punkte sammeln muss, um sich dann weiter zu qualifizieren und dergleichen. Und ich würde das nicht unterschätzen, dass das eine Strukturierung gibt, die einfach hilft, viele Dinge gleicher zu machen und damit auch in Kategorien vorzustoßen. Du hast gerade qualitativer Inhalt gesagt, eben hinzugehen und Leute dazu zu motivieren, in bestimmten Dingen auch in bestimmten Richtungen zu handeln. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bald irgendwelche Stufen gibt, auf denen du dann agierst, wo du dann auch bestimmte Badges von denen bekommst und du damit eine Qualifikation schaffst, die den Influencer fähiger macht, für L'Oreal in Inhalt wirklich zu kommunizieren. Also dieses reine Produkt hochhalten, da glaube ich, werden die relativ schnell drüber hinauskommen. Und wenn du dir solche Programme anguckst, wie eben Zertifikationsprogramme, man erinnere sich nur an das alte Microsoft Certified Partner Programm, wo du als Goldener unheimlich viel leisten musstest, aber auch unheimlich viel bekommen hast. Und wenn du schaffst, mit so einem Programm deine kleinteiligen Influencer halbwegs zu strukturieren und nach vorne zu bringen, dann würde ich auch sagen, dass das nicht nur ein einzelner Ansatz ist, sondern dann gibt es da wahrscheinlich verschiedene Färbungen. Und genau wie bei den Loyalitätsprogrammen wird es dann nicht eins geben, sondern dann gibt es halt drei, dann gibt es meinetwegen noch eins von Henkel oder dergleichen und da werden schon einige mit aufspringen, weil das einfach für den Influencer selber auch nochmal ein Ritterschlag sein kann, in bestimmte Kategorien vorzustoßen oder mit bestimmten Dingen mehr supported zu werden. Und egal, wo du hinguckst, wo solche Modelle laufen, das geht dann sehr stark übers persönliche Ego.
Ja, man muss ja auch das Big Picture im Hinterkopf haben. Social Media wird größer und größer. Man, in dem ganzen Kontext muss man auch an Unilever denken, die ja auch verkündet haben, dass sie einen Großteil ihres Budgets jetzt in Social Media shiften wollen. Und in diesem Feld ist Influencer Marketing halt ein ganz entscheidendes Element. Aus meinem Blickwinkel überhaupt noch nicht geklärt, wie ich als Unternehmen dort effektiv und effizient kommunizieren kann. Und so würde ich auch solch eine Aktion immer einordnen. Und mir scheint es, wie du es ja auch sagst, Markus, ein sehr, sehr interessanter Ansatz, hier mal einen Schritt weiter zu gehen, als nur, wir bezahlen da irgendjemanden, briefen den halbwegs gut und dann hält er halt oder die halt doch nur das Produkt in die Kamera.
Mit dem Wissen aber und auch der Perspektive darauf, dass es ja sehr, sehr gute Influencer-Aktivierungen gibt, die eben darüber schon hinausgehen und die eben nicht nur dort ansetzen, das Produkt in die Kamera zu halten und den Rabattcode zu teilen. Das ist ja Hilfsmaßnahme, weil man eben nicht weiß, wie man es besser machen soll, weil man es messbar machen will. Und da finde ich, gibt es schon eine ganze Reihe wunderbarer Beispiele, wie Influencer-Marketing richtig cool umgesetzt werden kann, auch einen Mehrwert hat, Nutzwert, Unterhaltungswert und eben sich differenziert. Und das sind dann aber auch wiederum andere Menschen als die, die einfach für ein gratis Produkt mal eben an so einem Programm teilnehmen. Und ich glaube, da braucht es Differenzierung und da muss es auch ganz klar eben, wie ich gesagt habe, braucht es die Perspektive darauf, dass es sehr, sehr viele Bausteine in einem großen Mix sind.
Wie du sagst, es gibt genügend Möglichkeiten. Die Frage ist, ab wann hast du einen Anreiz, den du als Steuerungsmechanismus nutzen kannst, um so einen Influencer bestimmte Dinge machen zu lassen? Und wenn du das vor dem Hintergrund hast, dass der ein paar Sterne braucht, bevor der an der Masterclass teilnehmen kann, dann hast du halt die Möglichkeit, den über die Masterclass dann besser zu machen, ihn weiterzuentwickeln und auch zu höherwertigem Content zu bekommen. Und ich glaube, das ist schon der Ansatz, dass du versuchst, eben über diese Stars und Kategorien, die du definieren wirst, klar, auch mit einem gewissen Anreiz von Gamification, die dazu zu bekommen, eben mehr zu machen, als nur das Produkt in die Luft zu halten. Also die Leute, die ich auf der Kommunikationsseite kenne, die direkt mit Influencern in der Kosmetik zusammenarbeiten, die sagen, sorry, da hast du auch einen Hühnerhaufen vor dir. Da musst du gucken, dass du das irgendwie in eine Struktur kriegst, wo auch ein bisschen mal irgendwo nicht ein Tarif durchgegeben wird, aber schon gesagt wird, guck mal, das ist jetzt eine Währung, über die können wir reden und da können wir gemeinsam was erreichen.
Absolut, bin ich voll bei dir, dass es gewissermaßen oder bestimmt auch andere Ansätze gibt. Nur diese Videos, die unterscheiden sich nicht groß. Ob es jetzt ein Try-On ist oder die Product-Reviews, da werden Produkte einfach in die Kamera gehalten. Und das ist ja auch nicht der Job von den Leuten, die zwischen 1.000 und 10.000 Follower haben, sich kreative Konzepte auszudenken. Das ist ein Hobby und es ist einfach ganz, ganz klar zu trennen von professionellen Creators. Was ich noch spannend finde, ist jetzt die Frage, wird das bezahlte Werbung sein auf Instagram oder eben nicht? Weil ich finde, das macht schon noch viel damit, wie es wirkt. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Anreiz für diese Person, daran auch teilzunehmen, zu sagen, ich mache hier bezahlte Werbung. Also damit gibt es ja genug Leute, die sich damit eben auch auf andere Marken zugehen und sagen, ich habe hier schon Werbung für XY gemacht. Und das ist natürlich nochmal eine Frage, die wahrscheinlich noch nicht zu beantworten ist.
Sehr valider Punkt. Aber ich möchte nochmal unterstreichen, der Kicker an diesem L'Oréal-Programm ist, dass es ein Ansatz ist, um die Nano-Influencer zu involvieren. Alles andere, was wir so kennen, nachvollziehbarerweise zielt letztendlich auf Mikros oder Makro oder noch eins drüber. Und da ist natürlich inzwischen, würde ich sagen, der Professionalitätsgrad höher. Ja, bis hin, es kippt, dass die Makro- oder Giga-Influencer inzwischen weit mehr kommunikative Power haben als teilweise eine Brand von irgendeinem Unternehmen.
Nehmt doch die Analogie zu Kleinkunden, Standardkunden und Schlüsselkunden. Dann hast du hier für die Kleinkunden und vielleicht für die Standardkunden das Angebot, was hilft, das halbwegs zu systematisieren. Dass deine Key-Influencer oder Schlüssel-Influencer oder Mega-Influencer anders betreut werden müssen und die auch was anderes leisten können, ist, glaube ich, keine Frage. Aber es geht genau darum, dass sich da drunter relativ viel abspielt, was du nicht so systematisiert kriegst.
Mit dem Wissen, dass es eben immer andere auch sehen. Also das ist ja schon noch zu berücksichtigen, dass es eben alles offen auf den Plattformen ist. Das hast du ja bei einer Kundenstruktur jetzt vielleicht nicht ganz so offensichtlich.
Nee, aber das hast du bei den Vertriebspartnerschaften und bei jeglichen Zertifizierungsprogrammen geht es genau in dieselbe Richtung. Und irgendwann hast du einen goldenen Badge und sagst, ich bin jetzt auf der Stufe 3 und für L'Oréal wichtiger als einer, der nur zweimal irgendwas gemacht hat. Dafür kann ich mir 3 Masterclasses mehr antun. Ich werde qualifiziert von L'Oréal dafür. Und das ist einfach schon eine Geschichte, was wirklich einen Anreiz darstellt, der übers Monetäre vielleicht hinausgeht. Ich gebe dir recht, dass das noch nicht geklärt ist. Aber der Ansatz, der ist meiner Meinung nach, ist der nur konsequent.
Für Massenmarken absolut. Für alles darüber hinaus schwierig.
Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema heute einführen zu dürfen. Thema ist das populärste Videogame aller Zeiten, Minecraft. Es ist ein Videospiel, was auf jedem denkbaren Gerät läuft, existiert seit circa 2011, ist ein Spiel, was auf der einen Seite deswegen gelobt wird, weil es Kreativität fördert. Man spielt Minecraft sprichwörtlich in einer Art Sandbox, kann dort eigene Welten, Gegenstände kreieren. Man spielt in einer mehr oder weniger unendlichen Welt. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch ein Spiel, wo man Abenteuer erleben kann, wo man gegen Monster kämpfen kann. Und was heißt Erfolg? Das Minecraft-Spiel wurde ca. 300 Millionen Mal verkauft. Man schätzt, dass es 140 Millionen aktive Spieler monatlich gibt. Natürlich gibt es inzwischen auch einige Spin-offs von Minecraft. Also insgesamt ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel. Und es ist auch einer der Gründe, warum Microsoft 2014 2,5 Milliarden US-Dollar für dieses schwedische Unternehmen bezahlt hat. Was ist der Anlass, dass wir darüber sprechen wollen? Minecraft stellt natürlich, wie wir so gern formulieren, Intellectual Property dar. Microsoft hat sicherlich Interesse daran, aus der Intellectual Property etwas Geld herauszuholen. Und so gibt es, durchaus schon seit Jahren in der Planung, jetzt Minecraft den Film, toll besetzt. Jason Momoa spielt mit, berühmt geworden in Game of Thrones und Aquaman. Jack Black spielt mit, berühmt geworden in unzähligen Filmen, durchaus auch in Jumanji, nicht ganz unähnlich im Handlungsverlauf zu der Minecraft-Handlung ist. Und dann spielen noch mit Daniel Brooks, kennen wir aus Color Purple, und Emma Myers, sehr berühmt geworden in der Netflix-Serie Wednesday. Premiere war Ende März in London. Die Reviews sind mixed. Klassisch, Schauspieler machen einen guten Job. Plot ist nahezu nicht vorhanden. Und natürlich Hardcore-Fans sind vollkommen unzufrieden damit, ob nun tatsächlich den Werten des eigentlichen Spiels mit diesem Film entsprochen wird. Der Film ist an der Kinokasse ein Riesenerfolg. Erst seit knapp einigen Wochen im Markt und schon mit einem Einspielergebnis von 550 Millionen US-Dollar unterwegs. Damit ist es in diesem Jahr bisher der zweiterfolgreichste Film. Produktionskosten sollen bei 150 Millionen Dollar gelegen haben. Meine Frage an euch, irren die Filmkritiker oder irren hier die Fans? Was meint ihr?
Eigentlich irren beide nicht. Es kommt auf die Perspektive an. Und wenn du groß geworden bist mit Minecraft und Minecraft dir Spaß gemacht hat und du wildbauend deine Städte und Dörfer da besiedelt hast, ein Fan dieses Spiels bist, bist du für dieses Spiel, glaube ich, prädestiniert, das dir auch, das finde ich ganz spannend, eben im Kino anzugucken. Also Gamer gehen aktiv ins Kino und das finde ich schon sehr spannend. Das haben wir früher auch bei Tomb Raider und bei anderen Spielen gesehen oder Assassin's Creed, wo wir gerade neulich drüber geredet haben. Aber dass du bei den Jungen, die noch ins Kino kriegst, finde ich schon spannend. Und ich glaube, dass der Film sicherlich nichts ist für die Kritik und sicherlich auch nicht so tiefgründig versucht hat, auf den Zeitgeist einzuwirken oder den aufzunehmen, wie es Barbie getan hat, sondern hier einfach auch es wirklich darum geht, ein Spiel zu zelebrieren im Kino. Und das geht ja so weit, dass die Menschen Hühner mitnehmen, wenn der Chicken Jockey da auftaucht, und dann völlig am Rad zu drehen, was ja wirklich einen Kult auslöst. Und die Mechanismen, glaube ich, die sind ähnlich, wie du sie gesehen hast, bei Lego The Movie, wie bei Barbie und auch bei Beetlejuice, Beetlejuice und so weiter und so fort. Das ist einfach inzwischen ein professionelles Weiterdenken, wie du deine Intellectual Property nutzen kannst, um bei denen, die dir wichtig sind, eben deinen Fans auch wirklich anzukommen. Und im Gegensatz zu anderen Spielen, die ja verfilmt worden sind, hat man ja hier anscheinend wirklich auch den Nerv getroffen. Und Jack Black, der ja auch bei, wie du gesagt hast, ja schon bei Jumanji durch die Gegend gerannt ist und bei jeder Spielform, der kommt halt auch bei den Jugendlichen immer noch ganz gut an. Seit der School of Rock einfach der durchgeknallte Typ, der gern mal gegen die Wand läuft. Und wenn du diese Leute mit in den Cast reinkriegst, dann hast du sowohl für die Fans was getan und wenn das jetzt bei der Kritik in einem Wall Street Journal nicht 100% super bei rauskommt, na Herrgott, das werden die überleben. Look at the numbers and every American Entertainment Conglomerate is happy, diese 550 Millionen eingefahren zu haben.
Jetzt spannend zu wissen, wie viele der heutigen jüngeren Generationen noch Jack Black aus der School of Rock kennen. Also steile These, dass das noch relevant ist.
Nee, der ist seitdem relevant in derselben Art und Form, wie er durch die Gegend
fährt. Ja, ich weiß, was also du meinst. Aber den Film, ich glaube, das ist durch.
Der wird auch immer fröhlich wiederholt.
Ja, gut.
Also zurück zum Thema. Was, denke ich, schon noch ein Unterschied ist zu Barbie, ist, dass Minecraft durchweg eben immer wieder das Grundrauschen hat und immer wieder neue Generationen begeistert hat. Ich würde sagen, es ist bis heute eben noch immer für die aktuell, die es damals gespielt haben, aber es steht immer noch laufend auf den Wunschzetteln der heutigen Kids. Also gerade jetzt habe ich den Wunschzettel meiner Nichte gesehen, die ist 11 Jahre alt, da stand Minecraft drauf. Es ist einfach so aktuell wie nie zuvor. Und ich glaube, das macht schon in gewisser Weise die Stärke aus. Ob jetzt wirklich alle diesen Film inhaltlich und von der Gestaltung und von der Story so feiern, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, es reicht, dass es eben diesen Film gibt, in denen Elemente aufgegriffen wurden, die nur die Menschen kennen, die das Spiel auch spielen. Also es hat so einen Community-Aspekt, der da drin vorkommt. Ansonsten waren auch die Kritiken aus der Community ja schon teilweise vernichtend, vor allem als der Trailer online ging. Also da bin ich mir gar nicht so sicher, inwieweit die Story wirklich überzeugt oder ob es einfach wirklich nur um dieses gemeinsame Erlebnis gibt. Dann gibt es noch einen schönen TikTok-Trend, der das Ganze begleitet, wie die Menschen im Kino ausrasten. Und so fügt sich das dann eben zusammen.
Hanna, wie du sagst, also die negative Kritik kommt von allen Seiten. Also der Hardcore-Fan findet sein Spiel nicht richtig gewürdigt. Die klassische Kritik sitzt davor und sagt, was soll das Ganze? Andere suchen einen Hauch von sinnvoller Handlung, entdecken den nicht. Und ich muss auch gestehen, ich komme mit dem Film auch nicht zurecht. Man fragt sich schon, wieso funktioniert dieser Film? Jetzt kann man sagen, gut, die Leute gehen einmal rein, gucken und sagen, ja gut, ich habe das Eintrittsgeld bezahlt, wunderbar. Aber wir wissen ja alle, Word of Mouth spielt eine Rolle in einem Podcast in der letzten Woche. Markus, hast du mit dem Daniel über Assassin's Creed gesprochen? Die sind nicht so gut aus den Startlöchern gekommen. Und Word of Mouth hat den Film innerhalb von 1-2 Tagen gekillt. Dann war der weg vom Fenster. Also hier haben wir eine viel, viel höhere Loyalität offensichtlich mit der Marke Minecraft.
Und genau diese Diskussion vom Word of Mouth verstehe ich alles. Ich verstehe aber auch, dass da ein Hype hinter ist, den du ganz gut basteln kannst inzwischen. Und ganz ehrlich, wer hätte sich vor 15 Jahren gedacht, dass jedes Spiel irgendwie einen Film hervorbringt, der dann auch noch in der Lage ist, da ein paar Leute ins Kino zu bewegen, von denen du eigentlich ausgehen würdest, dass die eigentlich gerade mal den Streaming-Knopf noch kennen und ins Kino wandern und sich benehmen, als wenn wir früher in der Rocky Horror Picture Show gesessen hätten. Also insofern hat das schon eine Auswirkung, glaube ich, wo man sich dran gewöhnen muss, dass diese Filme, die werden nie 100% irgendeinen zufriedenstellen und die werden nicht irgendwie für den Oscar nominiert werden. Vielleicht für eine saure Zitrone oder für einen Razzie oder sowas, das kann ja immer noch sein. Aber nichtsdestotrotz gehen die Leute da rein, um sich mit ihrem Spiel auseinanderzusetzen und ihre, was sind das, 90 bis 120 Minuten Spaß zu haben. Und auch die ganze Geschichte, wie die mit den Memes umgegangen sind und sowas, was da ja draus entstanden ist, hat schon was, was ich spannend finde. Erschließen wird sich mir dieser Film nicht, weil ich Minecraft nicht einmal angefasst habe, aber vom Herangehen und dergleichen, du guckt euch da mal an, wer alles gerade mit seinem Intellectual Property irgendwie baden gegangen ist mit den Filmen dieses Jahr. Und dann sind alle größeren Franchises irgendwie vor die Wand gelaufen. Jetzt kommt halt einer und hat einen neuen Twist drin, indem er sich an den eckigen Köpfen und sonst was orientiert und das funktioniert halt momentan.
Ist es nicht vielleicht so ein bisschen so, dass Minecraft irgendwie das gute Videogame ist?
Auf jeden Fall. Es können eben auch Eltern mit ihren Kindern in den Film gehen. Also das ist sicherlich ein Faktor. Ich würde aber trotzdem nicht außer Acht lassen, dass es, glaube ich, auch von vielen einfach nur ironisch geschaut wird. Man identifiziert sich mit der Marke, man hat wahnsinnig viel Zeit mit diesem Spiel verbracht und jetzt schaut man sich halt noch den Film an. Das ist das eine. Und das andere ist, in dem Blick auf das Verwalten des Intellectual Properties, da spielen natürlich auch die diversen Collabs mit rein und Aktivierungen um den Film herum, die jetzt eben wieder gestartet sind. Und das ist ja eine ganze Reihe von Adidas über McDonald's bis hin zu Kaufland. Also es spielt sich eben überall wieder und befeuert natürlich eben dann auch so einen Hype, zusätzlich zu TikTok und Co.
Mhm. Ich würde sagen, haben wir gut diskutiert. Also gehen wir jetzt ein bisschen Minecraft spielen, oder? Das war's für heute. Snapchat ist wieder zurück. Sowohl die Userzahlen als auch die Werbe- und Abo-Umsätze steigen. Woran liegt das? Entwickelt sich die in Santa Monica beheimatete Social-Media-Plattform zum ernsthaften Wettbewerber
der Meta-Plattformen und von TikTok. L'Oréal hat ein Bonus- und Loyalitätsprogramm lanciert, mit dem Nano- und Mikroinfluencer motiviert werden sollen, sich für das L'Oréal-Markenportfolio einzusetzen. Wie ist dieser Ansatz einzuordnen? Sieht so die Zukunft des Influencer-Marketings aus? Zum weltweiten Blockbuster-Videogame Minecraft gibt es jetzt auch einen Film, der ist trotz negativer Kritiken hoch erfolgreich gestartet. Worauf ist dieser Erfolg zurückzuführen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören. Dun, dun.